So, damit sind wir live bei Bewegungsarten zum ersten Mal.
Wow! Yes!
Das Experiment!
Mit Video.
Mit Video.
Genau.
Man sieht gar nicht nur schwarz, es ist alles ein bisschen zeitversetzt. So, Matthias, herzlich willkommen, dass du mein Experiment machst. Ich sag mal ganz kurz so, erklär mal so ein bisschen, was wir hier machen. Also jetzt ist es eigentlich so, der Podcast, den ich ja mal als True Athlete Podcast so angefangen habe, reicht mir quasi nicht mehr aus.
Nee.
Und ich fange so an, so rumzuspielen mit Facebook Live und YouTube und so und habe das auch alles zusammengefasst. Also ich, zur Erklärung, ich hatte ja mal vor 6-7 Jahren mir ein YouTube-Video, Kanal gemacht.
Okay.
Und da hieß Bewegungsarten. Ne? Also das ist noch aus meiner, siehst du noch, ne? Bewegungsarten, Art groß geschrieben, ist noch aus meiner Poetry Slammer Zeit. Noch so alles so Wortart und so, wo noch die ganzen Wortspiele noch so.
In Ostberlin, ja.
Ja, genau. Und ich habe das jetzt alles mal so zusammengeworfen.
Okay.
So, das ist im Prinzip die ganze Story hinterher. Aber wir machen eigentlich alles genauso wie immer.
Okay.
Nur, dass man uns bei sehen kann und wer möchte, kann kommentieren. Und falls schon jemand zusieht, dann kann ja mal irgendwie so einen Daumen hoch oder ich kann euch hören schicken oder so, wenn ihr uns hört. So, das wäre als Rückmeldung ganz lieb. Soweit. Gut. Was ist unser Plan? Fangen wir erstmal an. Bevor wir zu unserem Plan kommen, 73 WM Chattanooga, fangen wir erstmal mit dir an.
Oh, vielen Dank, mega, da freue ich mich aber. Ja. Wir reden von mir und Triathlon oder wovon reden wir?
Wir reden von deinem Einsatz beim Ironman in Wales. Wo du im Prinzip ja eigentlich so deinen Roteinsatz vergessen lassen machen
würdest.
Aber hau einfach selbst raus.
Der Roteinsatz ist auch vergessen. also ich war das erste Mal beim Ironman Wales und war eigentlich auch ganz gut vorbereitet, wie ich dachte. Und dachte auch, dass ich für die Witterungsbedingungen ganz gut vorbereitet bin. Aber das war ich nicht. Jedenfalls nicht ausreichend. Wales ist ohnehin eine krasse Strecke. 2.500 Höhenmeter beim Bike, 700 oder was beim Run. Schwimmen ist mal so. Ich sollte sich herausstellen, dass das Schwimmen nachher das Beste war und auch noch das Wärmste. Und das bei knapp 17 Grad Wassertemperatur. Ja, es hat den ganzen Tag geregnet. Es waren wirklich harte Bedingungen auf einer wirklich harten Strecke. Also Chapeau an alle, die da gefinisht haben. Und also nur mal so, ich hatte ein wind- und wasserdichtes Trikot an, wasserfeste Armlänge und ich habe gefroren wie noch was auf dem Rad. Manche haben das im Trikot durchgezogen, 5,5 Stunden auf dem Fahrrad.
Ja.
Das ist mir unerklärlich und danach noch den Lauf. Also es waren wirklich harte Bedingungen und was mich ein bisschen, was heißt ärgert, aber was... Der Support in Tenby ist unglaublich. Ich habe noch nie eine Langstrecke erlebt, wo so ein Support bei so einem Wetter ist von den Leuten. Also es war wirklich unglaublich. Aber die Straßenverhältnisse, das ist katastrophal bei Regen. Das ist wirklich gefährlich.
Okay.
Einmal eben mussten wir anhalten und fast absteigen, weil Öl auf der Strecke war, auf der Radstrecke. Mhm. Da ist irgendwo auf so einem kleinen Feldweg dazwischen beim Grünstreifen, ist Öl aufgelaufen. Und die Vorderräder und Hinterräder haben sich komplett mit Öl eingeschmiert. Dafür weiß man schon nicht so richtig, was man sagen soll. Wie es da hingekommen ist, weiß ich auch nicht. Aber es ist gefährlich bei Regen, wirklich sehr gefährlich. Und es war einfach ein harter, kalter Tag. Für mich ein bisschen zu hart. Denn
beim Laufen hat es ja so ein bisschen, ne?
Ich war durch am Rad, bin da losgelaufen und habe dann auch mal einen Wandertag gemacht für die letzten zwei Runden, die letzten 25 Kilometer. Ja, und habe als 99. glaube ich, gefinisht. Und Ironman Wales war nicht so mein Ding, hat Rot nicht vergessen gemacht, aber ich genieße jetzt eine kleine Offseason und dann geht's wieder los.
Nice, ja gut. Kommen wir vor zu den, du hast ja den Spirit hochgehalten, ne? Du hast ja im Prinzip den Spirit hochgehalten, aber kommen wir jetzt im Prinzip zur Leistung.
Achso, ja, stimmt. Ja, das war keine. Ja, danke, Gregor, gebe ich dir recht.
Ja. Nein, ist ja in Ordnung, ne?
Ja, es gibt, ein kluger Sportler hat mal zu mir gesagt, auf Dauer ist der Sport immer gerecht.
Zu mir hat es ein kluger Sportdirektor gesagt.
Ach so, kam man.
Als ich auch irgendwie so total wie so ein Häufchen Elend da saß und so, und es ist alles ungerecht und warum schon wieder und so. Und eigentlich nach so einer Saison, wie du sie gerade hast, von denen hatte ich eigentlich auch wirklich sehr viele. Ist schon ein Phänomen, du sagst ja selbst, ne? In jeder Einzeldisziplin verbessert, aber.
Es kam nicht so super raus.
Es ist letztendlich irgendwo Triathlon. So, ne? Und irgendwo muss es halt dann doch irgendwie in den Triathlon passen.
Völlig richtig.
So ist es. Aber wo es bei vielen Leuten gepasst hat, ist in Chattanooga, also die 3 WM.
Ja.
Mhm. Worüber wir quatschen wollen.
Mhm.
Und würde sagen, Altbewährte Methode, oder? Gehen wir von vorne bis hinten durch. Was wollen wir zuerst vornehmen? Männer, Frauen?
Ja, Ladies first, würde ich sagen.
Ladies first.
Und ja, alle Favoritinnen waren am Start. Holly Lawrence, die Titelverteidigerin. Daniela Rüff war am Start. Emma Pallant, aus deutscher Sicht natürlich Laura Philipp. Ja, Hele Fredriksen hat sich, glaube ich, viel vorgenommen. Also mir fällt keine Favoritin ein, im Gegensatz zu den Männern, wo wir später zu kommen, die gefehlt hat. Fällt dir jemand ein? Kann man sagen, es war das beste 70-3-Feld?
Also bisher, was so stattgefunden hat, das kann man sagen. Bisher so sagen, ja.
Würde ich sagen.
Wurde dementsprechend auch ja, heiß erwartet.
Ja.
Und ja, aber eigentlich denn, wie du sagst, bestes 70-3 Rennen der Frauen überhaupt. Aber letztendlich, wenn man es mal so overall sieht, eine One-Woman-Show.
Ja.
Irgendwo, ne?
Ich weiß ja nicht, wer es erwartet hat. Viele haben natürlich so gesagt, ah, Holly Lawrence, Daniela Rüff, das ist so ein bisschen das Duell, der Zweikampf. Aber am Ende war es das nicht. Erschreckend ist, was heißt erschreckend, aber interessant zu sehen ist, wie viel stärker Daniela Rüff ist als der Rest. Und das natürlich vor allem auf dem Rad. Wer weiß denn, ob sie beim Laufen noch wirklich alles gegeben hat. Sie hatte über 8 Minuten Vorsprung nach dem Rad. Bei Kilometer 20 in die Führung. Mit einer Minute Schwimmrückstand auf 3 Amerikanerinnen. Ja, und dann 8 Minuten Vorsprung nach dem Rad.
Das war auf jeden Fall eine Machtdemonstration irgendwo. Also die alte, wie viele sagen, die alte Daniela ist auf jeden Fall wieder zurück. Ich würde sagen, wir gehen mal von Anfang durch. Ich habe erstmal die Ergebnisse eingeblendet. Ich glaube, man kann es hier auch nach... nach Schwimm ordnen, oder zumindest konnte man das mal. Jetzt kann man es nicht mehr. Ja. Aber trotz dennoch hatten wir, doch man kann.
Jetzt hat man es.
Jetzt sieht man sehr gut, jetzt sind die Ergebnisse nach dem Schwimm geordnet. Wir hatten erstmal eine Führungsgruppe, wo ich sagen muss, zu Lauren Brandon und Haley Chira kannst du bestimmt mehr sagen. Ich kann wiederum mehr sagen zu Sarah True, was für mich halt weniger eine Überraschung ist. Also ich kenne sie auch noch als Sarah Groff, wo sie noch auf der Kurzdistanz oder auf der Olympischen Strecke tätig war. Das ist noch gar nicht so lange her. Ja. Und war eigentlich auch schon dort auf der Strecke immer eine gute Schwimmerin.
Okay. Und Lauren Brandon ist sicherlich eine der, ja, wenn ich die überragende 70-3-Schwimmerin oder Langdistanz auch. Also keine Überraschung aus meiner Sicht.
Auf jeden Fall, also im Prinzip die Dreiergruppe vorne weg.
Ja.
Sarah True, eigentlich ganz interessant, ist verheiratet mit Ben True, einem professionellen Läufer, der, ob es eine Bestzeit ist, weiß ich nicht hundertprozentig, aber dieses Jahr ist er gelaufen, eine 13.02.
Oh.
Also, okay. Der kann ja auch auf jeden Fall ein paar Tipps geben.
Ja.
Sie kann dem vielleicht nicht ganz so standhalten unbedingt, stärker ist dann eher beim Schwimmen, aber insgesamt für sie ein riesen Einstand. Vor allem beste Amerikanerin auf Platz 4.
Das stimmt.
War für sie, da ist ja wirklich eigentlich so ihre erste wirkliche 70-3-Saison.
Okay.
Also auch Top sehr neu dabei und eigentlich für sie auf jeden Fall ein Top-Rennen.
Ja.
Genau, dann haben wir hier eine, ja, ich sag mal so eine große Verfolgergruppe mit Kandidaten, wo man sie auch eingeht. Also Annabelle Luxford hätte ich auf jeden Fall als solide Schwimmerin. Also die ganzen soliden Schwimmerinnen kommen danach. Daniela Rief, Helle Fredriksen.
Ja, das sind ja starke Schwimmerinnen, das muss man eigentlich schon sagen. Also, dass sie so einen Rückstand in Anführungszeichen haben von über einer Minute, finde ich viel.
Ja.
Also, das sind Daniela Rief über eine Minute Rückstand.
Nee,
es war ohne Neo.
Es war ohne Neo. Es waren einige Strömungsverhältnisse.
War sicherlich kein leichtes Schwimmen, ja.
Das hat bestimmt auch mit eine Rolle gespielt. Plus für mich ist halt, also ich finde es eigentlich so ganz interessant. Ich habe so gut, das ist natürlich, weil ich so diese Sicht auf die Kurzstrecke habe. Ich sehe halt so für mich, okay, Sarah True ist im Prinzip vor kurzem von der Kurzstrecke rüber gewechselt und Helle Fredriksen, Annabelle Luxford, Daniela Rief sind für mich Kurzstreckenathletinnen, die jetzt schon eine Weile auf der Langstrecke tätig sind.
Okay.
Und die haben sich irgendwo noch immer ihre Schwimmfähigkeiten bewahrt.
Ja.
Aber scheint anscheinend so ein bisschen nachgelassen zu haben. Also sie hat dann doch mehr, wie man auch sieht, dann doch inzwischen mehr Druck auf dem Rad.
Ja.
Und so, ich sag mal, okay, Lauren Brandon, die einfach wirklich eine Spezialistin ist.
Ja.
Aber gerade so die starke Schwimmerin, die frisch von der Olympischen rüberwechseln, können es irgendwie noch ausspielen, können auch im Prinzip ein bisschen was vorschwimmen. Und aber danach kommt eigentlich schon die große Gruppe mit, eigentlich muss man sagen, mit den Favoritinnen.
Ja, ja. Also ich glaube, oder es kommt, wenn wir, vielleicht kann man es teilen. Also die Gruppe um Daniela Rüff und dann noch eine Minute später die Gruppe, ich sag mal, mit dem ganzen Rest, Emma Pallant dabei, Dann Seymour ist dabei. War da schon die Laura Philipp dabei?
Laura Philipp ist...
nee, die ist, glaube ich, später. Nee,
noch etwas
später.
Zurück.
Ja, ja, die hatte, ja. Ich glaube,
noch mal... Da müssten wir auf die zweite Seite wechseln.
Ja. Nee, also das war, da ist sicherlich dann jeder Rüff gut aus dem Wasser. Für mich überraschend, für dich nicht, dass er eine Minute Rückstand hat. Aber ja, die Radleistung, wenn wir jetzt zur Radleistung kommen, also ich meine, das spricht ja, also Bände. Wir kommen bei Männern natürlich wieder zur Windschattenproblematik, müssen wir kurz zukommen, wegen Sebastian Kienle und so weiter.
Ja.
Bei den Frauen, vorne eine Daniela Rüff scheint das nicht zu interessieren. Also bei Kilometer 20, da gibt es ein Kurzvideo von, wie sie antritt am Berg, mit einer Kadenz von vielleicht 60. Während die Führende, das muss eine der Amerikanerinnen noch gewesen sein, die strampelt sich einen ab am Berg und die Daniela tritt da...
Ja, ich glaube, es war die Kelly Chura, ja.
Ja, tritt eine 60er-Frequenz an ihr vorbei und zieht vorbei und ja, die Radzeit von ihr 2,20 und wenn wir uns dann mal vorne die anderen angucken, dann geht es erst mit einer auch starken Radfahrerin, Lisa Hütthaler, Laura Philipp, super Radfahrerin, 5 Minuten Rückstand.
Hier sieht man es jetzt auch, also sieht man auch ihre Schwimmzeit, das ist halt... ja, ich sag mal, das ist für sie dann auf so einem guten Feld natürlich dann schon irgendwo so ein bisschen die Ach, ja, die Achillessehne, das Schwimmen. Ja. Also irgendwo das, wo sie dann doch sehr viel gut machen muss, denn ja. Wenn man anschaut, den Rest der Zeiten, ja, die sind ja wirklich überragend.
Ja,
zweitbeste Zeit im Radfahren, beste Zeit im Laufen.
Ja,
es ist halt leider so das Schwimmen. Was
wäre interessant, ob sie sie zu befragen, wie es mit Neopren aussieht, ob sie vielleicht dann übermäßig viel vom Neopren profitiert oder ob sie einfach vielleicht nicht den besten Tag im Schwimmen hatte oder, ja, wäre interessant. Auf jeden Fall auch, sie ist ja keine schlechte Schwimmerin, um Gottes Willen, und schwimmt eine 29,47. Das spricht schon Bände für das Schwimmen da vor Ort.
Absolut.
Oder?
Da ging es auf jeden Fall ab.
Sehr in meine Richtung.
Und an sich, also sag mir, wenn der Eindruck falsch ist, aber letztendlich ist ja der Rennverlauf Frauen und Männer ja schon relativ ähnlich. Also wir hatten natürlich eine Daniela Rief, die es geschafft hat, sich am Berg auch schon abzusetzen und wahrscheinlich auch wirklich so überlegen ist, dass ja, dass sie da einfach, dass sie da einfach wegfährt.
8 Minuten Vorsprung nach dem Rad, nach 90 Kilometer, nicht nach 180.
Ja.
Also das ist unglaublich.
Und
das
aber,
ist ja nicht all out, wie auch immer, aber sie läuft ja auch dann zügig. Ich meine, sie ist dann gelaufen, eine der schnellsten Zeiten und wer weiß, ob es mit dem Vorsprung noch all out war.
Denke ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Denke ich nicht. Aber von der Renndynamik war es ja schon so, dass Daniela vorne weg und danach aber eine große Frauengruppe.
Klar.
Also ne, irgendwo hat sich es dann da auch irgendwo gesammelt und da konnte sich keine so richtig trennen. Eine Laura Philipp ist dann quasi aufgefahren und war dann wieder drin im Mix.
Ja.
Aber ja, die Großfavoriten vorne abgestiegen mit einem riesen Vorsprung und danach eigentlich so eine Laufentscheidung.
Weil auch eine Holly Lawrence auf dem Rad ausgeschieden ist. Sie sicherlich, also erst hieß es ja, sie ist ausgestiegen, dann habe ich jetzt gehört, es wäre ein Sturz, hätte sie gehabt und wäre dann ausgestiegen. Sie hat aber nachher gesagt, sie hat auch schon einen schlechten Tag beim Schwimmen. Aber sicherlich wäre das jemand, der da eine andere Renndynamik reingebracht hat. Und die in der Gruppe, die starken Läuferinnen, ich glaube, da wollte keine ja, irgendwas riskieren, so richtig am Rad. Und dann hat vielleicht sie fahren lassen, die Daniela.
Das ist ein richtig guter Punkt, dass du sagst, eine Athletin, die eine andere Renndynamik reinbringt, weil sowas ist... entscheidender aus meiner Sicht, als man eigentlich denkt. Also wenn ich jetzt mal wieder den Blick auf die Kurzdistanz werfe, wo eine Flora Duffy gerade eigentlich jedes Rennen auf dem Rad entscheidet.
Okay.
Ne? Also im Prinzip, sie ist eine starke Schwimmerin, ist vorne dabei und ist sehr Mountainbike-affin, hat auch schon, ich glaube schon so 2 Xterra Weltmeistertitel. Und mit ihrer Radstärke schafft sie es gerade wirklich in Solo-Rippen wegzufahren und die Rennen zu entscheiden. Das ist aber meiner Meinung nach auch nur möglich, weil gerade so die Renndynamik so ist, weil die Athletinnen, die gerade in der Serie starten, keine Antwort drauf haben.
Mhm.
Eine Katie Zafaris zum Beispiel, die mit ihr aus dem Wasser kommt, ist an sich von der Power her sehr stark, hat aber nicht so diese technischen Skills und verliert sie häufig an die Kurven und deswegen kommt so die Situation zustande.
Okay.
Plus, dass du halt zum Beispiel eine Gwen Jurgensen fehlt, also so eine Siegesathletin oder auch eine Nicola Spierig, die von hinten die Nachführarbeit auch nicht so hundertprozentig organisieren.
Ja.
Und das ist halt auch so, das ist so, weißt du, da fehlen, also es ist ganz oft so, ich sag mal, eine Ära eines Athleten ist unter anderem auch teilweise dadurch begründet, dass ja, die Situation gerade so ist, wie sie ist.
Ja.
Ja.
Aber jetzt, du kannst dich vielleicht besser da reinversetzen, als ich das kann, aber blöde Frage. Die Vorjahressiegerin und vielleicht Topfavoritin scheidet am Rad aus. Du bist eine Athletin, die von den vorderen Plätzen dabei ist. Die Topfavoritin scheidet aus. die zweite Topfahrer nimmt, wo keiner weiß, na, wie gut ist er aktuell, fährt vorne weg. Und du bist mitten derer, die dann übrig bleiben, vorne dabei, was machst du? Ich kann es verstehen, dass da keiner sagt, okay, ich versuche jetzt all out der Daniela zu folgen. Ich habe hier Chancen, aufs Podium zu kommen und sonst habe ich vielleicht Chancen um Platz 5 rum. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass das in Köpfen vieler der Ladies vorgegangen ist.
Auf jeden Fall. Ich denke, da wird es sehr vielen drum gegangen sein, einfach auch irgendwo das Ganze zu verwalten, irgendwie zu managen. Und die Läufer sagen sich dann, also klar, eine Laura Philipp sagt sich zum Beispiel so, ich bin jetzt hier, gut, sie wird auch noch, hat auch noch Druck gemacht. Aber eine Laura Philipp, eine Emma Pellant, die sagen sich dann, okay, ich werde jetzt meine Laufstärke ausspielen. Und andere sagen sich dann in dem Moment, naja gut, ich möchte meine Körner nicht verschwenden. Ja. Und ja, aus diesen Situationen, es sei denn, du hast halt dann wirklich eine Athletin, die halt sagt so, scheiß auf alles. Weißt du, und auch wenn ich richtig hochgehe, ich mach das jetzt. Und ja, ich sag mal, solche Ausnahmeathleten, die hast du oder die hast du nicht. Und die gestalten dann entweder jetzt Rennen oder, ja, oder es nimmt halt einen anderen Verlauf.
Ganz klar. Ganz klar.
Auf jeden Fall. Alexander Schützinski schreibt übrigens, Mio ist geil.
Ah ja, wer ihn nicht kennt, in der Triathlon-Szene, einer unserer Staffelpartner dieses Jahr beim Ironman 73 Luxemburg, Alex Schützinski, super Schwimmer, 17 irgendwas ist er geschwommen und das, obwohl wir als letztes starten mussten. Grüße an die Wiesbadener Schwimmer.
Und selbst er findet Neo geil.
Neo bei Freiwasserschwimmen gehört verboten. So. Das stelle ich einfach mal so hin. Aber jetzt kommen wir zum Laufen.
Kommen wir zum Laufen.
Also wir haben eine Daniela Rüff mit knapp oder mit etwas mehr als 8 Minuten Vorsprung. Und dann kommt der Rest.
Richtig. Gebündelt und es wird eigentlich ein Ausscheidungsrennen. Ah, ja. Jetzt hat das nach Laufen geordnet. Und ja, letztendlich sieht man eigentlich schon relativ klar, so die Laufzeiten haben denn die Platzierung klar gemacht. Ja. Also so ungefähr wie die Laufzeiten sind, so, ja, logisch, wenn alle zusammen reinkommen. Und es sind, ich denke, schon schnelle Laufzeiten.
Sehr schnelle Laufzeiten, wenn man das Rennen der Männer dazu sieht, muss man wirklich sagen. Emma Pallant hat die Daniela Rüff dieses Jahr geschlagen schon. Eine der wenigen, die sie in den letzten Jahren überhaupt irgendwo geschlagen hat, und zwar Challenge Gran Canaria mit einer überragenden Laufleistung. Da war, hat sie, Alistair Brownlee war auch da und jetzt nagelt mich nicht fest, aber um die 5 Minuten langsamer als der Alistair, der natürlich die abstandsschnellste Männerzeit hatte. Also überragende Laufzeit und hat sie auch hier gezeigt. Ganz klar.
Emma Pallant ist übrigens auch beim Super League Triathlon dabei. Ah. Jetzt am 23. und 24. September, also die neue Serie, die Chris McCormick ins Leben gerufen hat. Und ja, es haben ja die erste Ausgabe gab es ja im März auf Hamilton Island in Australien. Und da haben ja schon ein paar Langdistanzler mitgemacht. Da, Terence Bozzoni, Josh Amberger, Brand McMahon. Und aber das hat man schon gesehen, okay, die Distanzen sind einfach zu kurz, um, als dass es ja wirklich eine Rolle spielen können. Und, aber Emma Pallant ist jetzt eigentlich wieder als, ja, Top 73-Athletin dort am Start.
Wunderbar, also super Jahr hat sie gehabt und sieht man auch hier. Also,
und läuferisch scheint sie schon, hat sie auf jeden Fall eine Stärke und das ist schon mal wichtig.
Aber du siehst auch die Radzeit, ja, also sie ist vielleicht nicht ganz vorne dabei, aber sie verliert jetzt auch nicht zu viel. Also sie ist nie abgeschlagen nach dem Rad. Ja. Abgeschlagen aus Sicht zu der Daniela Rüff hier, aber sonst ist sie voll dabei und sie hat unglaublich Selbstvertrauen in ihren Lauf zurecht und unter 1,20 auf den Kurs, Hut ab. Hut ab auch vor der dritten Laufzeit, oder? Des Tages. Vor der zweiten Laufzeit des Tages.
Daniela Rüff hat auch die dritte Laufzeit des Tages, was sie im Endeffekt auch nochmal auszeichnet. Naja, sie braucht es nicht, sie hatte. Das ist halt auch so eine Frage, ne? Was machst du, wenn du mit 8 Minuten Vorsprung vom Rad steigst?
Das würde ich Sie gerne mal fragen und auch eine ehrliche Antwort bekommen, was sie da denkt. Oder wenn sie dann bei Kilometer 10 immer noch 7,5 Minuten Vorsprung hat.
Tja. In dem Moment ist natürlich gut, sie hat ja gesagt, sie hat ihre Verpflegung verloren. Mhm. Was natürlich ein großer Faktor ist. Und gut, dann denkst du natürlich schon so, oh, hoffentlich geht das gut.
Ja, aber die Sutton-Athleten, glaube ich, wenn es irgendwo gut geht, dann mit den Sutton-Athleten.
Ist mit Sicherheit. Hat schon ein paar Mal gemacht.
Mit Sicherheit.
Also das macht er ja ganz gerne so, dass er irgendwie so ein Nutrition wegnimmt.
Also sie war eigentlich der Stärkste und hat über ihre Legen gewonnen. Und interessant war auch noch der, schon ein bisschen her, Chris McCormick, wohlgemerkt, glaube ich, irgendwas sowas wie der Teammanager von dem Bahrain Endurance Team, für das sie startet. Der hat ja gesagt, die Superzeiten von einer Daniela Rüff auf der 73-Distanz sind vorbei. Und die neue Macht wäre Holly Lawrence. Das ging da, glaube ich, nach dem letzten Jahr 73 WM irgendwie so ein bisschen los. Und sehr interessant, weil sie auch für dieses Bahrain-Team startet. Mhm. jetzt würde ich auch gerne Chris McCormick mal hören, was er dazu sagt. Weil auch wenn die Holly Lawrence weitergemacht hätte, wow, ob sie das gewonnen hatte, niemals.
Ja, aber ich sag mal, Chris McCormick, der macht auch ganz gerne ein paar Statements. Ja. Das ist jetzt, passt wahrscheinlich nicht ganz so wirklich rein, aber er hat zum Beispiel auch, was haben wir hier, diesen Artikel auf Super League veröffentlicht. Also er traut seinem Format zu, dass er im Prinzip so den Kurzdistanz-Triathlon in Australien und in Deutschland quasi retten kann.
Okay.
Und ja, ist ganz lustig. Also er ist schon generell sehr gerne dafür zu haben, dass das Statement zu machen. Ob es so kommen wird, werden wir sehen, ne? Ja. Laura Lindemann ist auf jeden Fall eingeladen.
Ich bin gespannt.
Freue ich mich sehr drauf.
Ja, da bist du natürlich schon fach. Ich finde ja auch diese Einzel-Time-Trials und so Sachen immer super spannend. Ob die Langstreckler da ansatzweise nur irgendwo eine Chance haben, wage ich wie du, glaube ich, auch zu bezweifeln. Ja,
das ist zu kurz.
Genau, hat man schon im letzten Jahr ein bisschen gesehen. Aber trotzdem, wir freuen uns drauf. Ist auf jeden Fall spannend, oder?
Auf jeden Fall. Ja. Und ja, gut, irgendwo wahrscheinlich solche Statements erklärt dann auch irgendwo, obwohl ich mal ein bisschen schmunzeln muss. Also seitdem, das war mit der Yvonne van Vlerken und ihr Statement gegenüber Daniela Rief, muss ich immer so ein bisschen schmunzeln oder, also wahrscheinlich ist es halt für sie, für Daniela wirklich sehr emotional und alles und so, aber seitdem, es ist so dieser kleine Seitenanhieb, okay, glaube ich, den Yvonne. Also bei mir ist es so, ich muss jedes Mal daran denken, wenn sie dann auch im Ziel tanzt und so, und danach ging ja diese riesige Diskussion los, oh, sie ist so unemotional und so. Ne? Aber in dem Moment, ich glaube, es ist schon, also du hörst ja oft an vorher so, naja, und ihr Zeit ist vorbei und dann schauen wir mal. Und dann tut es aber schon so ganz gut, wenn man das einfach mal so einem wieder zeigt.
Vielleicht abschließend zum Frauenrennen noch. Größte Überraschung für dich in dem Rennen von der Platzierung? Positiv oder negativ? Irgendwas, wo du sagst, okay, damit habe ich gar nicht
gerechnet. Ich muss eigentlich sagen, Sarah True.
Sarah True?
Also gut, man könnte sagen, aber eigentlich, nee, eigentlich Laura Philipp war eigentlich schon so Podium zuzutrauen.
Ja.
Und aber ich doch für mich, auch, ja, für mich eigentlich, so ein bisschen habe ich verfolgt die anderen Rennen und also Vierte hätte ich nicht gedacht. Das ist okay, eigentlich für mich die größte Überraschung.
Ja, okay, gebe ich zu, dafür kann ich zu ihr zu wenig sagen, um das einzuschätzen zu können, aber sicherlich hätte ich sie jetzt auch nicht in den Top 5 gehabt. Aber Laura Philipp, alle tun so, als wäre das so eine große Überraschung. Es ist sicher
gar nicht mega,
aber ich für mich auch nicht, ganz ehrlich. Sie ist jedes Rennen gewonnen dieses Jahr, oder? Mallorca, Kraichgau.
Ja, und immer mit riesen Vorsprung.
Eben.
Also,
ja,
und das ist halt die Frage, also inwiefern, also eine Schwimmschwäche ist irgendwo da.
Schwimmschwäche?
Ja, gleich genauso. Ich jemand, der selbst inne hatte, darf ja darüber so sagen.
Ne? Okay,
ja. Man muss ja sagen, also es sind ja, ich glaube, über 4 Minuten gewesen.
Ja,
also, das ist halt irgendwo.
In dem Rennen war es, ne? Ich glaube nicht, dass das immer so ist, wenn Belege und so weiter.
Also, wir reden jetzt im Rahmen der besten, also von der 73-Rennen. Oh, ne? Wir reden jetzt nicht von irgendwie eben anderen 73-Rennen, sondern halt vom. Ja, im Rahmen der Besten. Und ich denke mal da im Vergleich Lucy Charles oder okay, Brandon. Also mit dem muss man es ja irgendwo vergleichen.
Beide fast schon Schwimmspezialisten, die vom Schwimmen kommen und da Elite waren. Aber ja, okay, wenn du es so siehst, dann muss man es vielleicht so sagen. Aber insgesamt von der Leistung, von Anfang bis Ende an sich geglaubt, 3. Platz, ja, da gehört sie einfach hin. Und ich finde es total super, aber das ist für mich nicht die Mega-Überraschung.
Nee, finde ich auch nicht.
Eher finde ich eine Überraschung. Ich weiß nicht, wie weit da mit dem Crash oder was zu tun hat, das nicht positiv abschneiden. Ich will jetzt nicht das Wort Versagen benutzen, aber war der Druck für Holly Lawrence zu groß? Letztes Jahr war sie noch so ein bisschen unbeschriebener. Jetzt war sie eine Superfavoritin.
Kann sein, dass sie für sich einen zu großen Druck gemacht hat. Also das, ich glaube, das hat sie auch mal gesagt, dass sie sich ein bisschen beschäftigt hat, so dieses, dass sie ein One-Hit-Wonder ist letztendlich okay, und dass sie unbedingt beweisen wollte, dass dem nicht so ist. Und in diesem Kontext habe ich eigentlich auch ihr Ausscheiden gesehen, weil am Anfang hat sie eigentlich gesagt, nee, da war kein Sturz, es lief einfach nicht, das Schwimmen lief ja schon schlecht.
Ja.
Auf dem Rad hat sie gemerkt, es läuft einfach nicht und das, glaube ich, kann man eher so in dem Kontext sehen, okay, du hast schon einen irgendwo so ein bisschen gebrauchten Tag erwischt, was halt passieren kann und dann fängt es halt noch an zu arbeiten.
Ja.
So, und dann, wenn du denn so über dir in den Kopf lässt, dass andere sagen könnten, ja, okay, jetzt sieht man es und wenn jetzt wirklich mal alle dabei sind und so und mit in der alter Form, dann läuft es, also ich glaube, sowas kann dann schon schnell gehen, aber das ist halt eine Erfahrung, die musst du auch machen, ne, und das, daraus wird sie irgendwo auch ihre Lehren ziehen, sofern man überhaupt Lehren draus ziehen kann und es nicht wirklich einfach wirklich ein gebrauchter Tag war.
Ja.
Und aber ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwo so klar, wenn es gut läuft, dann bist du, finde ich, aber wenn es halt schon eh nicht so läuft, dann bist du dafür anfällig und dann bohrt sich das rein und ja. Das ist halt auch irgendwo, da hast du ja im Ausdauersport auch lange genug Zeit, um diesen Gedanken wachsen zu lassen und dem zum Opfer zu werden.
Das stimmt.
Ja, das ist dann leider so.
Ja, kommen wir zum Frauenrennen? Oder?
Können wir zu Männern kommen, oder?
Können wir zu Männern kommen.
Oh, wir haben die Frauen geehrt.
Ja.
Und
generell, was noch super ist, ich glaube, es war ja zum ersten Mal, Frauen Samstag, Männer Sonntags.
Super geil, das ist einfach
richtig.
Super geil. Und so ja. Bei der Weltmeisterschaft, es muss ja. So sein. Ja. Es müssen, und gut, ja, gut, bei Rennen 3 musst du es einfach trennen, weil die Rennen zu lang sind, aber ja. Es muss sein, dass Frauen und Männer getrennte Rennen sind.
Ja.
Also super wichtig. Also auch für die Frauen, für das Renndynamik der Frauen super wichtig.
Ja, finde ich auch. Und auch für die Aufmerksamkeit, also generell super Idee.
Absolut.
Ja.
So.
Die Guys.
Gehen wir zu dem Man und bam, bam, bam. Ja, sag mal, dein Overall-Eindruck? Der, also für mich, der Hauptfavorit hat es eigentlich gemacht. Also für mich war Javi Gómez.
Klar. Ich hatte eben vorher gesagt, der es hören wollt oder auch nicht hören wollt. Der Javi wird das machen.
Und er hat es gemacht?
Er hat es gemacht.
Aber wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, also lass mal kurz die Situation, wir hatten im Prinzip ja vorne so ein Frontpack, also eigentlich nur so zwei Leute, Ben Canute und Javi Gómez.
Ja. War großer Vorsprung, relativ viel.
Großer Vorsprung, also dass die beiden vorne zwei von rauskommen, war keine Überraschung.
Nee, nein.
Dass sie vielleicht so weit vorne, also dass sie zu zweit und mit dem großen Abstand, wo es letztendlich aber auch nur eine Minute war.
Ja, aber trotzdem.
Ist halt,
wenn Männer rennen eine Minute nach dem Schwimmen, boah, dass da keiner folgen kann. Tim Don, Maurice Clavel, wie sie alle heißen.
Die können nicht mit dir mitschwimmen.
Ja, aber eine Minute.
Aber das Problem ist halt erstmal, wenn es denn reißt.
Ja.
Wenn es denn erstmal reißt. Der Windschatten, der Wasserschatten bringt halt auch schon was, da kommen wir halt mit. Aber wenn es denn, ist es halt das Problem, wenn du aus diesem Wasserschatten rausgefallen bist, dann wächst das ganz schön schnell an. Das ist letztendlich auch irgendwo das Entscheidende. Und das ist halt auch irgendwo, zum Beispiel bei mir persönlich war es auf der Kurzdistanz so, ich fand es eigentlich gut, wenn die, also als jetzt schwächerer Schwimmer, fand ich gut, wenn die Felder dann doch eher sehr kompakt waren und dass doch auch viele sehr solide Schwimmer dabei waren, einfach weil sie die Lücken gestopft haben. Mhm. Wenn du in irgendein Rennen gestartet bist, wo dann vielleicht ein Richard Wagner und dann noch zwei weitere gute Schwimmer,
ja.
Und dann aber eher so, naja, so Leute, die vielleicht eher in meiner Kategorie waren,
okay.
Dann ist halt dann doch viel eher gerissen.
Okay.
Weil dieser Wasserschatten und dass du da jemanden vor dir hast, dann einfach doch immens wichtig ist.
Ja.
Es wäre vielleicht nicht gerissen, wenn halt wirklich noch viel, viel mehr Schwimmer im Format von Gómez und Canute dabei gewesen wären.
Ja, dann sind wir bei der Kurzstrecke. Weil in 70-3-Zirkus waren die besten Schwimmer.
Ja, aber ganz ehrlich, es wird langsam oder sicher irgendwo dahin gehen. Also du hast natürlich jetzt immer noch Athleten, wobei auch Sebastian Kienle irgendwo Kurzstrecke irgendwo kurz kennengelernt hat. Aber du wirst immer mehr Athleten haben. Ich finde, man sieht das schon. Man vergisst zum Beispiel, dass Tim Don jahrelang Weltcup gestartet ist,
der
daherkommt.
Ja,
ne? Und
Weltmeister.
Richtig. Und es wird einfach immer mehr kommen und dadurch wird auch einfach dieses Niveau auch immer und enger und kompakter werden.
Ja. Aber gut, jetzt hatten wir erstmal die zwei vorne.
Genau.
Da noch keine Überraschung für keinen von uns. Canute, Javi Gómez, für uns beide. Ja.
Kommen wir da beide hin? Ja.
Aber dann ging es los. Weil Ben Canute, also für mich, um Gottes Willen, also ich kann nicht sagen, dass ich ihn irgendwie im Kreis der Favoriten gehabt hätte oder sonst wie, aber wie er sich am Rad von Javi Gómez abgesetzt hat, Javi Gómez, oh Gott, man muss aufpassen, wie er es formuliert, aber sicherlich nicht einer der allerstärksten Radfahrer. Und trotzdem setzt sich so ein Ben Canute so von ihm ab, fand ich beeindruckend und fand ich mutig.
Fanden viele überraschend. Mhm. Fand ich nicht überraschend. Also ich kenne ihn.
Ja.
Und er ist jemand, der in der WTS regelmäßig startet und dort auch regelmäßig also für die Ausreißergruppen sorgt. Also ein guter Schwimmer ist vorne dabei. Er ist halt immer nur komplett unterm Radar, weil jedes Mal auch bei den Kommentatoren, das heißt immer so Brownie und Gómez und so. Ja. Und letztendlich ist es aber eigentlich ein Ben Canute, der eigentlich immer mega aggressiv dafür sorgt und ich denke, wenn Ben Canute in der Gruppe ist oder nicht, das ist für die Gruppe ein Riesenunterschied, ob der Fluchtversuch gelingt oder nicht. Also er ist wirklich ein starker Radfahrer.
Hat er gezeigt.
Er kommt halt immer nicht so durch, weil man sieht es auch an der Laufzeit. Das kann man auch ganz gut auf die 10 Kilometer runterbrechen. Also er verliert schon so auf die Topläufer seine 2 Minuten. Und das ist auf der Olympischen, auf den 10 Kilometern, genau.
Ja.
Und das ist meistens zu viel.
Ja.
Also wenn eine Fluchtgruppe erfolgreich ist und so anderthalb Minuten weg ist, was dann relativ viel ist, dann laufen halt die schnellen Läufer eben meistens weg und die guten, so Murdaugh und Murray, die laufen dann auf. Laufen. Und seine Ergebnisse sind meistens auch so dieses Jahr zwischen 20 und 30 irgendwo gewesen.
Okay.
So das ist so seine WTS-Platzierung irgendwo gewesen, einfach aufgrund dieser Laufschwäche, die er halt da irgendwo hat. Mhm. Aber zum Thema auch gerade, weil viele, das habe ich ja so gelesen, oh, wo kommt eigentlich der her und wie kann das sein? Mhm. Ich habe mal so ein Video, er startet übrigens auch in der Super League, also es lohnt sich wirklich, weil es auch frei ist, es lohnt sich wirklich Super League anzuschauen, da sind einige interessante Leute am Start und er hat da so ein kleines Vorstellungsvideo, muss ich nochmal einblenden, in dem er von sich erzählt. Uns machen wir mal weg. Ja. Bisschen sperrig. And
I'm Ben Canute, and I'm from the United States. My greatest successes and achievements are qualifying for the Rio 2016 Olympic Games, winning the 2016 mixed team relay, and being 2015 national champion. My strength is the bike. I'm the best cyclist in the sport of triathlon, and I set out to prove it in Super League. The most exciting.
Hier reist er eigentlich schon. Also. Da hört man schon. Er sagt nicht, ich bin ein guter Radfahrer und bei der ITU und so. Nein, er ist der beste.
Ja, schlimm.
Und ja. Jetzt sind wir wieder da.
Okay.
Wahnsinn.
Ben Canute.
Ja.
Da waren wir stehen geblieben.
Komisch. Ist jetzt die Frage, ob er immer abbricht bei einer halben Stunde oder ob das.
Hey, wir lernen dazu.
Wir lernen dazu, ne? Also es ist halt.
So ist es.
Also guck mal, unsere 1000 Zuschauer sind weg.
Ja.
Dann haben wir ja null. Egal.
Jetzt geht's weiter.
Wir machen weiter.
Wir waren bei Ben Canute und auf dem Rad und mit seiner 208. Er hat ja gesagt im Video, er ist der beste Radfahrer im Triathlon.
Ja.
Der beste Radfahrer im Triathlon, ja. Aber er muss unglaubliche Power oder sehr große Power haben, weil er hat keine Top-aerodynamische Position wie die anderen Guys. Das sieht man ganz, ganz eindeutig. Vergleich die Videos von Kienle, von Maurice Clavel. Schaust dir an und das ist mit Ben Canute und er ist, glaube ich, knapp eine Minute noch nicht mal langsamer als die Kienle gefahren, der fast 8 Minuten im Pravi abgenommen hat. Also der Kerl kann Radfahren.
Der Kerl kann Radfahren, aber zum Beispiel in Bezug auf Harvey, würde ich sagen, Harvey hat es ganz klar taktisch gefahren.
Ganz klar.
Also zum einen kennt er natürlich den Ben Canute auch ganz genau und weiß um seine Stärke und hat sich jetzt nicht gewundert, oh, was macht der jetzt auf einmal für Rambazamba?
Nee, der.
Der ist taktisch gefahren auf jeden Fall.
Völlig klar, aber...
Und Ben Canute sagt es auch, also ich finde, da sieht man aber eher, dass er wirklich da aus der Kurzdistanzszene kommt. Das siehst du allein schon von der Topfrequenz.
Ja.
Allein daher, irgendwo, wahrscheinlich ist es auch etwas, wenn du halt so immer so wechselst, dann kannst du auch nicht so ganz diese, die so spezialisieren und diese Zeitfahrkraft außer Frequenz
jeder anhalten. Das ist schwieriger, ja. Aber also 208, der hat schon für Alarm gesorgt und außer dem Ravi waren wahrscheinlich die meisten doch überrascht, wer da über 3 Minuten Vorsprung nach dem Radfahren hatte. Das bei einem 73-Rennen der Männer ist selten. Und Ravi hat es vielleicht nicht geschockt, aber den Rest hat es mit Sicherheit geschockt. Ansonsten ist zum Sebastian Kienle natürlich zu sagen, 4 Minuten knapp Schwimmrückstand. Und dann hat er richtig Alarm gemacht auf dem Rad. Und es gibt tolle Videos, wie er am Rest vorbeihackt. Also das ist wirklich unglaublich, an den Besten der Welt, an einem kleinen Anstieg, wie er da vorbeigeht. Das ist interessant zu sehen. Der hat richtig sich was vorgenommen. Also der hat eine super Saison, der wollte hier gewinnen. Das mit Sicherheit. Und nicht so nebenbei, sondern nur alles auf Hawaii, wie ihm vielleicht manche so ein bisschen unterstellt haben. Nee, der wollte hier richtig Alarm machen und der wollte gewinnen.
Ja, wobei die Trauben sehr hoch hingen.
Ja,
muss man schon sagen. Ja. Und jetzt wird es ja zu einer Entwicklung kommen und ich denke mal, das ist ja so da, wo du sagst, okay, da geht es wieder ums Thema Windschatten. Wir hatten eine Situation, ein Ben Canute vorneweg, ein Javi Gomez lässt sich unter anderem auch aus taktischen Gründen, denke ich mal, einholen.
Nicht verboten.
Und gut, man hat im Prinzip letztendlich dann irgendwie eine etwas größere Männergruppe, wo ein Kienle auffährt, wo dann eigentlich auch die meisten irgendwo da sind, aber dann nicht wegkommen.
Ja, also in Javi, der Berg kommt am Anfang, am Berg ist Javi stark, da kann er mit allen, würde ich sagen, fast mitfahren. Natürlich, weil er so leicht ist, aber aus eigener Erfahrung habe ich das gesehen. Am Berg ist er richtig stark, darüber fährt er und dann lässt er sich irgendwann am Flachen einholen und ich sage es jetzt mal etwas überspitzt, rollt mit dem Rest in die Wechselzone 2 und dann ist er genau da, wo er sein will.
Hm.
Und ein Kiedle und ein, vor allem Clavel, der auch ein super Rennen gemacht hat. Maurice Clavel, also ganz stark. Die haben alles versucht, Attacken zu setzen und wegzukommen. Und ja, es ist wieder nicht gelungen. Und das liegt wieder an der alten Problematik, aus meiner Sicht. Es ist einfach mit dem Männerrennen und den 20 Meter Windschatten. Und Javi Gomez darf da nicht mitfahren können, eigentlich. Weil es von der Leistung nicht geht. Er schafft es von der Leistung nicht im Flachen.
Aber, und ehrlich gesagt, bin ich da sehr, sehr froh, dass sich der Sebi mal so in die Richtung geäußert hat. Mhm. Und dann eigentlich so ein bisschen mehr in meine Richtung argumentiert hat. Weil ich sehe es ja ein bisschen so, ne? Also irgendwo, das ist, man tritt ja dann auch irgendwo so ein bisschen in. Und wenn jemand ruft so, wir wollen noch fairere Rennen und wir brauchen eine 20 Meter Windschattenbox, genau, dann will natürlich keiner irgendwie so dastehen und sagen so, oh ja, nee, ich möchte aber also lutschen. Ne? Ja, dann wollen natürlich alle so, oh ja, das muss sein.
Nicht alle, aber ja.
Aber ich glaube, dass das teilweise das Rennen sehr, sehr unfair macht. Es verbessert die Rennen für die schwachen Schwimmer und sehr, sehr starken Radfahrer. Für die, ich sage jetzt mal nicht unbedingt gerecht, aber ich sage, es verbessert das Rennen für die.
Ja.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel einer bist von dieser großen Gruppe, die halt beim Schwimmen relativ geschlossen auseinanderkommt,
ja,
so wie ich das zum Beispiel beim 73 in Wiesbaden erlebt habe, und das war eine krasse Situation, die Gruppe muss erstmal auseinander kamüsert werden. Und das wird richtig unfair. Wenn du auf einmal, und die Entwicklung geht dahin, dass du irgendwann 15, 20 Athleten relativ eng hast, aus dem, die da relativ eng aus dem Wasser kommen,
ja,
dann bring die mal auseinander. Rechne es mal hinter, also da hast du ja locker 400 Meter, die du zwischen denen bringen musst.
Ja.
Dann müssen einige richtig, richtig böse ausgebremst werden. Und das ist für die Athleten einfach unfair. Und das, ich sag's mal auch überspitzt, und das nur, weil einer nicht schwimmen kann und sagt, naja, aber wenn ich keine Chance habe, auf dem Rad vorbeizufahren und dann noch zu überholen oder den wegzufahren, dann spiele ich nicht mehr mit. Irgendwo, ne? Weil irgendwo, und das hat ja Sebi auch aufgegriffen, Radfahren ist ja schon eine Disziplin, die eigentlich ja wirklich überpräsent ist. Muss man ja sagen.
Also von der Dauer, meinst
du? Von der Dauer allein. Man schwimmt 25 Minuten, ja, die stehen gegenüber über 2 Stunden Radfahren. Und auch vom Laufen her sehr kurz. Also das ist ja schon mal...
Okay, es ist halt das Format. Ne? Bei einem Format wie eine WTS, Olympische Distanz, sieht es halt wieder anders aus. Da ist das Radfahren, ja, verliert da an Stellenwert. Ganz klar, oder?
Mhm.
Sonst wird es auch,
ja,
bei den Nachwuchskriterien nicht mal mehr abgeprüft. Weiß da besser Bescheid.
Aber gut, das sehe ich ja als großen Fehler.
Okay.
Aber
wie auch immer, auf jeden Fall hat es da nicht die Wichtigkeit wie bei der 73-Distanz.
Mhm.
Im Reglement, sagen wir, steht es ja, das Radfahren soll alleine durchgeführt werden. Und okay.
Das ist aber nicht möglich. Dann musst du einen Zeitfall machen, wie bei den Spezialisten. Das ist diese Dynamik im Triathlon.
Ja.
Irgendwo, dann musst du halt sagen, okay, hier hast du eine Schwimmbahn, jeder schwimmt für sich, weil über Wasserschatten beschwert sich niemand, komischerweise.
Ich ist bin
genau, es sind irgendwo die taktischen...
Ja, aber es steht auch so in den Regeln. Das Schwimmen ist nicht alleine durchzuführen, das Laufen, ja, ist auch nicht alleine durchzuführen, das Radfahren dagegen schon. Wenn man das Regelwerk ändert und sagt, es ist ein Teil alleine Radfahren,
hm,
dann darf sich auch keiner wegen den 10 Meter beschweren. Nur wenn das Radfahren alleine durchgeführt werden muss, per Reglement, dann muss es am Anfang, ob du 10 Meter die Gruppe auseinanderklamüsern musst oder eben 20 oder 15, dann muss es halt so sein. Dann werden am Anfang einige halt noch 3 Sekunden mehr ausgebremst. Dafür haben sie aber 89,5 Kilometer.
Mehr 3 Sekunden mehr ausgebremst ist das gar nicht. Das ist auch, ich sag mal, wenn dann ein Lionel Sanders vorbeifahren kann, dann ist ja schön und gut. Ja. Aber wenn du halt, sag mal, sagst, so 80% des gesamten Felds kann ja nicht mehr überholen. Oder halt nur unfair, indem die halt zwischendurch einschalten müssen, andere wieder ausbremsen. Das ist ja eine Dynamik. Dann muss ich sagen, dann muss das Reglement einfach derartig gestaltet sein, dass du irgendwo einen fairen Triathlon, weil meiner Meinung nach geht es darum, dass du irgendwo, ansonsten dann musstest du halt die Sportart Ironman nennen oder wie du sie auch immer nennen möchtest,
ja,
aber wenn es darum geht, dass du irgendwo das ganze Triathlon nennst und möchtest irgendwo den besten Triathleten haben, dann musst du erstens alle Disziplinen doch einigermaßen gleichberechtigt behandeln und zweitens, wenn du halt möchtest, dass Athleten zur gleichen Zeit starten und auch zur gleichen Zeit ins Ziel kommen und wer denn da als erster ist, der hat gewonnen. In diesem Modus, da hast du einfach solche Sachen. Also, oder du sagst halt wirklich, na okay, wir machen jeder schwimmt für sich alleine, jeder läuft für sich alleine, jeder fährt für sich, um das halt zu...
Ich verstehe, was du meinst. Aber in Samorin hat es auch geklappt, mit den 20 Metern.
In Samorin, weil meiner Meinung nach dort das Feld nicht so dicht und so gut war, wie bei der 73 WM.
Gebe ich dir recht. Aber wenn wir mal zählen, man müsste halt mal genau zählen, wie viele da wirklich zusammen aus dem Wasser kommen und wie viele von einer, nennen wir es mal, Frühselektierung durch die erweiterte Windschattenregel, wie viele da benachteiligt werden. Oder wie viele, um wie viele wir da wirklich reden. Weil die, die eine Minute Abstand haben, ist ja kein Thema. Nur jetzt auf der Eurobike gab es wieder Messungen von Swisside und mit wem auch immer zusammen über den Vorteil beim Windschattenfahren, wie viel 10 Meter noch ausmachen, gab es im Strömungskanal eine aerodynamische Messung. Und es ist, ich weiß die Zahlen nicht mehr auswendig, aber es ist wieder ein signifikanter Vorteil. Und ich finde, es macht es langweilig. Weil
alle kommen. Finde ich nicht, ja? Weil gerade das eröffnet so irgendwo so taktische Möglichkeiten, die ausgespielt werden. Und es ist dieser alte Fehler. Es ist auch dieser alte Fehler, dass man sagt, so, naja, auf der kurzen Distanz ist es nicht wichtig und so. Ich denke, da wird sehr, sehr viel entschieden. Man merkt es halt nicht direkt. Man merkt es dann letztendlich erst beim Laufen. Ja. Und das ist, und man kann, und ich finde, man kann von einem Profifeld nicht erwarten, dass man sagt, so, okay, das muss auseinanderfliegen. Also da ist die Leistungsdichte einfach irgendwo zu groß. Und viele, die jetzt erstmal da mitgehen, weil sie vielleicht unter anderem auch vom Windschatten profitieren, glaube ich, werden dann teilweise auch dazu gezwungen, über ihre Verhältnisse zu gehen und bezahlen dafür beim Laufen. Also du siehst es quasi passiv erst beim Laufen.
Aber du weißt doch jetzt schon, wenn das Feld so in T2 kommt, wie bei der 73 WM, wer wettet dann gegen Javi Gomez? Ich nicht. Gut. Keiner. Jeder weiß, in Anführungszeichen, dass er vermutlich gewinnt. Das Einzige, was interessant wäre, oder letztes Jahr, der Lionel Sanders, der wirklich wahrscheinlich beste Radfahrer im Triathlon der Welt, der hat die 17. Radzeit gehabt. Die 17. mit den höchsten Wattzahlen, die er je gefahren ist. Mhm. Und dann ist er völlig unter ferner Liefen. Will ich nicht wieder mit anfangen. Nur jetzt kommen alle in T2 und jeder weiß, da weißt du, dass ein Maurice Clavel, der ist super Rennen gemacht und ein super Triathlet ist. Du weißt, er gewinnt nicht.
Und, gut, aber da muss ich sagen, da verstehe ich auch gar nicht, dass da so diese Enttäuschung da war letztendlich, weil ich finde, Maurice hat ein super Rennen gemacht und er hat ein Rennen, also meiner Meinung nach, im Rahmen seiner Möglichkeiten gemacht.
Ja, sicherlich.
Wenn man jetzt mal schätze einen Ben Canute zum Beispiel einfach, hätte ich gesagt, okay, Ben Canute, Maurice Clavel, wer ist vor wem, hätte ich Ben Canute vor Maurice eingeordnet.
Okay.
So, das, also, ja.
Ja, okay, kann ich nicht zu sagen.
Javi Gomez ist ja sowieso. Also ich denke mal, wenn man jetzt mal dacht, und man darf nicht vergessen, was für eine Persönlichkeit Tim Don ist. Gut, Tim Don ist natürlich auch, oder ein Sebastian Kiener. Also wenn man jetzt mal wirklich guckt, wer war vor Maurice Clavel, dann muss man sagen, okay, es war durchaus realistisch, dass diese Athleten vor Maurice landen können.
Er hat sicherlich vom Ergebnis, er wird auch super zufrieden sein, Bombenrennen, und wenn man schaut, wer alles hinter ihm ist, dann wird er super zufrieden sein. Vom Vorjahresweltmeister Tim Reed wollen wir gar nicht reden. Und allen, die dahinter ihm sind. Also er wird super zufrieden sein. Aber das, ja, was mich nach wie vor so ein bisschen ärgert, ist, ich glaube, es wäre fairer, wenn es 20 Meter wären. Und ich glaube, es wäre viel spannender. Es würden nicht so große Gruppen in T2 rollen. Es würde kleinere Abstände, ja, dann sind es 40 Sekunden, dann sind es eine Minute. Aber dann hat so ein Maurice Clavel eine Minute Vorsprung. Und dann...
teilweise auch, weil andere dann ausgebremst wurden. Ne? Das ist halt mein Argument,
was man dagegen steht. Man müsste es mal probieren. Man müsste mal sagen, okay, bei kleineren Feldern in Samorin haben alle gesagt, super, 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 alle Profis. Mhm. Wir müssen es bei größeren Feldern probieren und schauen, wie es ist. Ich glaube, es würde dem Sport sehr gut tun, es würde die Dynamik verbessern, es würde es spannender machen. Ich glaube, wir haben ein faireres, besseres Rennen.
Ich glaube, es würde das Gegenteil eintreten. Also wenn die Entwicklung so anhält, wie sie ist, dass die Felder eher kompakter werden, dann musst du notgedrungen die Felder mehr oder weniger irgendwo mit Gewalt auseinanderreißen. Und das kann nur entstehen, indem du andere Athleten benachteiligst und sie ausbremst.
Vielleicht würde aber auch eine Verschiebung entstehen, dadurch, dass das Training anders gewichtet werden würde. Und dass eben Leute sagen, okay, ich suche meinen Heil in der Flucht auf dem Rad, ich investiere im Training mehr ins Rad und gehe den anderen
Weg. Glaube ich gar nicht, dass Athleten gerade so... Also das ist Radfahren gerade so, naja, ich mache da ein bisschen weniger, weil ich weiß ja, ich kann ja da so ein bisschen...
Drei der Top-Favoriten haben gefehlt. Alistair Brownlee hat gefehlt, irgendeine Hüft-OP. Mhm. Dan Frodeno hat gefehlt und Lance Sanders haben gefehlt. Mhm. Wenn Alistair dabei gewesen wäre, der wäre mit Ben Canute und Javi aus dem Wasser gekommen.
Das ist die Frage, ja. Also ich denke mal, Alistair wäre auf jeden Fall mitgegangen.
Und wäre mit Ben mitgefahren am Bike? Ganz klar, aus meiner Sicht. Alistair wäre mit den zwei anderen aus dem Wasser gekommen.
Genau.
Und der Javi hätte nicht mitfahren können, auf keinen Fall. Kann er mit Alistair im Zeitfahren mitfahren auf 90 Kilometer. Aber der Alistair wäre beim Ben mitgefahren. Und dann wären Ben und Alistair mit 3,5 Minuten Vorsprung in T2 gerollt. Und dann hätte Alistair einen Rückwärtslauf veranstaltet und wäre Erster geworden.
Ja, aber andererseits hat man auch in Samorin gesehen, dass er sich ja auch übernehmen kann.
Das stimmt.
Also,
bei Hitze, ne? Sagst du, kann er nicht so?
Hitze kann er zum einen nicht so. Und er ist halt auch schon ein Typ, der ganz gerne mit dem Kopf durch die Wand geht.
Lockt sich mal aus.
Also,
aber der Renndynamik.
Weil er, Alice halt ist auch so gestrickt, er hätte auch noch mal beweisen wollen, dass er der noch stärkere Radfahrer ist als ein Ben Canute. Und das hätte wieder so dieses Ding zu viel sein können.
Vielleicht.
Er hat ja auch die Möglichkeit gehabt, er ist ja in Samorin, ist er ja zusammen mit Andy Dreitz und wem noch gefahren.
Er hat es abgehängt dann am Ende.
Genau, er hat es nochmal abgehängt. Ja. Also es hat ihn nicht gereicht. Also mit Athleten, wo er sich sagt, na okay, eigentlich läuferisch müsste ich sie in der Tasche haben. Ja. Aber es hat ihn ja nicht gereicht. Er musste ja noch einen draufsetzen. Ja. Und das ging ja dann fürchterlich nach hinten los.
Entertaining so. Ist es aber.
Aber es war irgendwo entertaining.
Also er hat mir hier gefehlt und ich glaube, er hätte das Ding klar gewonnen. Weil ein Javi, klar, hätte ein Javi versuchen können mitzufahren, es hätte aber nicht
gelangt. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, dass Javi... Ich glaube, je länger es wird, umso größer sind die Chancen für Javi, glaube ich. Ich glaube, ja. Dass... also das habe ich mal gesagt in dem anderen Podcast, aber ich glaube, dass Alistair sowohl von seinen Fähigkeiten, also er kann immer noch sehr, sehr gut sein auf den längeren Distanzen, aber ich glaube von seinen Fähigkeiten, aber ganz vor allem von seiner mentalen Komponente, passen ihm diese 2 Stunden, gerade diese 2 Stunden. Alles andere ist ihm auch wieder ein bisschen zu kurz, da auf der Sprintdistanz kommen ihn auch noch andere in die Quere. Mhm. Aber gerade so, er kann über 2 Stunden mental so ein unglaublich hartes Tempo gehen und sich so krass quälen, wie, glaube kein Zweiter auf der Welt. Okay. Das ist aus meiner Sicht der größte Vorteil, den er hat, gar nicht unbedingt. Ich glaube, rein von der Leistung her könnten andere Athleten mithalten, von der Einzeldisziplin sowieso, wenn nicht auch gesamt. Aber ich glaube, über die olympische Distanz ist er mental so hart und wie das passt, so gut, so hart gestrickt, dass er es einfach immer wieder damit macht. Also siehe Leeds. Ja, Leeds, sein Heimrennen irgendwo, wo er schon fast eingeholt wurde und sein Bruder hat eigentlich schon gesagt so, come on, call it a day. Und er hat gesagt so, nein, wir sind fast in der Stadt, wir greifen nochmal an. Und die Verfolgergruppe war auf 5 Sekunden dran. Jeder hat gedacht, wir sind dran. Ja. Und die sind eigentlich schon komplett am Ende und dann attackieren sie nochmal. Ja. Das sind halt so Sachen, die macht irgendwie nur er, die kann nur er. Mhm. Und das geht auf der Olympischen noch gut, da kann er halt auch noch irgendwie auf den 10 Kilometern sich da noch alles rausdrücken. Mhm. Und das sind aber so Sachen, so ab 73, glaube ich, fängt es an, da kannst du ihn schon mal, ja.
Wir werden es im nächsten Jahr sehen, oder? Er wird noch einiges 73 machen. Ich glaube, er wird...
Hoffentlich, also mal schauen, also das ist halt...
Ich hab heute gelesen, er startet zusammen mit Johnny in einer Staffel bei der Challenge Sardinien Mitte Oktober. Johnny, gut, da haben sie noch irgendwie einen gebraucht, den schieben sie jetzt auch mal rein. Aber zumindest scheint seine Hüfte dann so zu gehen, dass er da was auch immer für einen Part übernehmen kann.
Ja, läuft er denn?
Das weiß ich nicht. Aber also ich glaube, er wird nächstes Jahr da voll angreifen und das hat ihm gar nicht geschmeckt, dass er dieses Jahr 73 nicht starten konnte. Weil er hat auch schon nach den ersten Rennen nach St. George hatte schon gepostet, Chattanooga safe und so weiter und Tickets are booked und,
naja. Und so. Also ja, auf jeden Fall, weil letztendlich ist es ja auch irgendwie so wieder etwas, was er zurückhaben wollte, so dieses Ein-Tages-Event. Er hat ja dann irgendwohin gesagt, WTS, also diese Serie an sich, kann er nicht mehr gewinnen.
Okay.
Einfach weil die Intensität der ganzen Rennen hintereinander, das verträgt er nicht mehr. Mhm. Und ja, Olympia hat er gezeigt, er ist halt so ein Ein-Tages-Mensch und ja.
Interessant, ne? Weil der Javi hat eine Woche vor 73 WM hat ein Rennen in den USA gemacht.
Gewonnen. Genau, Escape-Serie, ja genau. Ja,
73 WM, sehr belastend, gewonnen. Und am Sonntag
startet er. Am Sonntag startet er direkt Rotterdam, Grand Final, wo er wieder Chancen hat auf die WM-Titel.
Ja, okay.
Also Mario Mola ist noch etwas vor, sag ich mal, von den Punkten her. Ich glaube, ich habe einfach mal die... das Ranking, glaube ich, sogar mal da.
Okay.
Chuck, wenn wir mal das hier nehmen. Ja, also Mario ist schon auf jeden Fall der Favorit, der sich punktemäßig doch deutlich abgesetzt hat. Javi, wenn es normal läuft, mit 3.400 Punkten relativ safe.
Ja.
Ja, aber es geht auf jeden Fall ums Podium und es geht eigentlich, ja, es kann gerade, weil Mario doch mal in der Verfolgergruppe landet und so, geht es um den Weltmeistertitel. Er kann wirklich back-to-back. Eines Wochenende wird er 73 Weltmeister, das andere Wochenende kann er ITU-Weltmeister werden.
Läuft auch, Javi. Kann man nicht anders sagen.
Er ist...
Ein Spannender. Also Jan Frodeno, okay, auch spannend, aber ganz spannend, Lance Sanders. Der war nicht am Start, der hat es boykottiert, weil die 20 Meter, ohne die 20 Meter ist unfair, er findet. Deshalb hat er es boykottiert. Wäre eine Strecke, die ihm sowas von gelegen hätte, mit dem Berg direkt am Anfang und danach das komplette Drücken.
Ja.
Auf dem Rad auf jeden Fall. Und er hat einen Endless Pool gekauft. Er hat jetzt irgendwie zu Hause ein Endless Pool.
Und er hat Swift übrigens, ne?
Und er hat Swift, ja, er geht mit der Zeit. Auch, glaube ich, der mental stärkste der Langstreckentriathleten, glaube ich wirklich.
Ja, oder er macht mal,
gut, er macht natürlich ein bisschen. Das
ist
ein
heißen Eindruck. Also zum Beispiel mental schätzen Jan Frodeno auch sehr, sehr hart ein.
Sicher, okay. Aber in Penticton, ITU Langdistanz-WM, der sehr starke Radfahrer, Swimbiker Josh Amberger beim Start, der Lionel hatte einen Platten. Der hatte natürlich großen Rückstand auf den Josh, hatte dann einen Platten auf dem Bike und hat ihn, glaube ich, auf dem letzten Kilometer, bei Kilometer 30 hat er gestellt.
Ja.
Und hat danach gesagt, es war der härteste Lauf seines Lebens. Spricht für seine kämpferische Leistung.
Ja, also er ist auch natürlich auch irgendwo ein Typ und so und auch gerade seine Vorgeschichte ist natürlich auch irgendwo interessant, gerade mit den Drohproblemen und wie er das jetzt alles macht. Er ist irgendwo auch schon, tut den Sport auch irgendwo gut, weil er halt einfach, er ist ein Typ.
Ich bin Fan.
Man kann es nicht anders sagen. Aber an sich muss man sagen, jeder Sport hat irgendwo seine Renndynamik, die entsteht irgendwo aus den Regeln und nach meiner Ansicht ist es so, ihm passen ein paar Regeln nicht, weil sie halt nicht seinen Stärken entsprechen und dann sagt er halt, ich spiele nicht mit. Das ist, also so ist es ein bisschen auch in meiner Sicht. Also. Okay.
Ja,
ich mache nur mit, wenn es halt wirklich, wenn meine Disziplin wirklich noch mehr in den Vordergrund gerückt wird.
Oder wenn meine Disziplin dem Regelwerk entsprechend
dürfte. Man muss ganz ehrlich sagen, Lionel Sanders ist ein bombenstarker Radfahrer. Aber er ist...
Und ein bombenstarker Läufer.
Er ist ein semi-guter Läufer. Oh. Vergleich es doch mal mit Javi Gomez.
Ja,
er ist in der Kategorie Sebastian Kienle, das muss man sagen. Und Sebastian Kienle ist ein sehr guter Läufer. Ah ja, also ist ein sehr guter Läufer, Punkt. Aber sagen wir mal, okay, 1,16, sagen wir mal, Sebastian kann so 1,15 laufen. Ja, lass ihn eine 1,15 laufen. Oder lass ihn doch mal sozusagen so, er ist Kategorie 1,15.
In Matt Hansen und in Tim Don sind 1,13 gelaufen. In Ivan Tutu ging 1,12. Und der ist Minimum die Kategorie von den Guys. Sebi hat da vielleicht nicht den besten Sauf seines Lebens gehabt, aber wenn du mich fragst, wer läuft hinten auf stärker, Tim Don oder...
Meinst du, ich hätte Tim Don eigentlich auch stärker als stärker Läufer eingeschätzt.
Ich halt dagegen.
Okay.
Guck mal in Wiesbaden, wo du gegen ihn gestartet bist. Da ist er... Du bist ein 1,10.
Stimmt, da war er schnell, ja.
Da ist er auch so wie du rumgelaufen.
Stimmt, da war er nur ein paar Sekunden langsamer, ja, stimmt.
Ja, also... Und auch sonst hinten raus. Sonst waren es doch...
Weil es bei ihm technisch überhaupt nicht gut aussieht.
Ja, es sieht beschissen aus. Aber in Samurin war es Laufduell mit Sebi. Und wer hat am Ende gewonnen? Und der Sebi ist letztes Jahr auch 73 WM 1,11 mit Tim Reed, schnellste Zeit.
Gut, wobei man sagen kann, man kann jetzt nicht sagen, man kann die 1,11 mit dem
Zeit
vergleichen, ist natürlich.
Aber Sebi hat letztes Jahr, da war Fabi nicht am Start, aber er hatte die schnellste Laufzeit so umgedreht. Mhm. Jetzt hier eindeutig nicht. Also der ist auf jeden Fall in der Range da vorne.
Und aber immer noch hatte eine. Also man muss ja wirklich sagen, eine außerordentliche Schwäche.
Ich sage auch nicht, dass er gewonnen hätte. Keine Chance.
Und du kannst, also wenn du halt wirklich die Regeln derartig veränderst, dass du sagst, okay, wann hat er endlich mal eine Chance, da aufzuschießen, zu überholen und zu gewinnen, dann ist es halt aus meiner Sicht etwas zu viel. Aber gut, da hat er ja irgendwo sein...
Wir werden das im Laufe der nächsten Folgen und Podcasts immer wieder besprechen.
Die Schlacht geht vom Neuen. Aber gut, man kann es ja im Endeffekt auch irgendwie ausprobieren letztendlich... Vielleicht bringt es was. Ich denke, es hat auch Nachteile. Also klar, es wird Vorteile. Es hat definitiv Vorteile. Okay. Es verändert die Dynamik. Wir haben die Dynamik, geht es eher so in die Richtung. Das würde die Dynamik auf jeden Fall verändern. Ist es für alle gleich fair? Das ist halt die Frage. Ich denke, nein. Jetzt ist es vielleicht für andere unfair irgendwo.
Genau, ja.
Und so wäre es dann wiederum für andere Athleten.
Aber halt. Ja, nur in den Regeln steht es halt anders. Und das ist... Ne? Also wenn das Rad von alleine sein soll, komplett alleine, so ist das Regelwerk, dann ist es das jetzt aus meiner Sicht faktisch nicht.
Aber ist es denn mit 20 Metern?
Laut diesen ganzen Windschatten-Studien schon.
Ja.
Und es schreien ja immer mehr Profis danach. Und es schreien vor allem aber auch viele Coaches danach. Zum Beispiel Matt Dixon, der Coach von Sam Appleton. Sam Appleton sollen wir vielleicht auch noch kurz erwähnen. Junge Australier, letztes Jahr glaube ich Fünfter bei der Heim-WM, jetzt Vierter. Ganz junger Kerl, starker Schwimmer, super starker Biker und auch ein super Renner. Und der wird von Matt Dixon gecoacht und der ruft auch ganz laut nach den 20 Metern. Aber auch er ist ein extrem ausgeglichener Athlet. Wir werden sehen, aber ich kenne keinen, der nach der Challenge Samurin gesagt hat, die 20 Meter waren mies. Ich verstehe dein Argument mit den mehreren Athleten oder mit den vielen, mit der Dichte. Wahrscheinlich muss man es probieren. Gäbe ja noch 15 Meter.
Wahrscheinlich.
Aber nein,
das geht
zu weit.
Ja. Ja, wenn es so Maßband und so, naja, gut.
Ja, Lionel Sanders hat eine lustige Sache vorgeschlagen. Und zwar, ob nicht jeder hinten wie so ein farblichen, nennen wir es mal GPS-Tracker haben könnte. Und sobald du näher ranfährst in eine, nennen wir es Windschattenbox, geht dann ein rotes Licht bei dem da vorne an. Und wenn das Licht zum Beispiel länger als 30 Sekunden...
Dann muss aber noch jeder braucht noch auf dem Helm ein Display und dann muss die Zeit eingeblendet werden, wie lange er noch überholen darf. Also,
natürlich, aber für die Schiris wäre es leicht zu kontrollieren. Ne? Das Licht geht an irgendwo und wenn es länger als, keine Ahnung, 10 Sekunden ist oder 30 Sekunden oder 25, wie lange die Überholbox ist oder was auch immer, dann gibt es eine Zeitstrafe. Ich sage ja nur, es gibt interessante Ideen in alle Richtungen. Du bist für die 10 Meter, ich bin für die 20. Wir werden sehen, was passiert. Sehen.
Und dann aber, weil du halt sagst, so Javi startet, ich meine, das muss man halt auch dazu sagen, also das ist nicht nur aufgrund seines Könnens auf dem Rad geschuldet, sondern auch, das war unter anderem eine taktische Maßnahme, weil er auch gerade so viele Rennen macht hintereinander.
Ja.
Er hat quasi 4 Wochen, 4 Rennen auf 2 Kontinenten.
Unglaublich.
Irgendwo. Und gerade deswegen auch, denke ich mal, ja, wählt er da auch einfach dann da diese Option, okay.
Was hat für ihn Priorität? Rotterdam oder hier das Rennen? Kann unmöglich in Rotterdam jetzt total frisch und fit mit dem Flug, ne? Zeitzonen und so weiter.
Aber er hat ja schon öfters bewiesen, dass er das kann.
Ja, das stimmt.
Aber in der Kombination nicht. In 2014 ist er schon mal Weltmeister geworden. Da war die Woche vorher das Crown Final.
Ja.
Und 73 in
das Woche macht mehr Sinn aus meiner Sicht.
Macht mehr Sinn.
Aber das, also, Hut ab.
Ja, aber selbst wenn schlecht wird, dann wird er Zweiter oder Dritter. Irgendwo, ne? Also es ist halt irgendwo...
Das
und man könnte sich wundern, also es gibt halt Athleten, die kommunizieren das anders. Also Jan Frodeno kommuniziert das ganz anders und betont halt immer, er möchte halt nur on the top.
Ja.
Und ich glaube auch, dass nach Javi Gomez, er ist irgendwie so mehr der Arbeitertyp, ich glaube, er gibt sich da auch mit einem zweiten oder dritten Platz zufrieden. Oder also, okay. Also er ist Grenze einfach...
Ja.
Ich hätte auch gedacht irgendwie, weil er steigt ja auch nicht so richtig um auf die Langdistanz. Man hätte eigentlich gedacht so, okay, jetzt... Aber er hat sich auch noch nicht so ganz entschieden. Und
also zu mir hat er gesagt im Januar, dass er am Ende von diesem Jahr ein Ironman machen wird.
Ja? Mhm. Also vielleicht auch mal entschieden.
Vielleicht, naja, was macht er nach Rotterdam? Vielleicht, ne? Wir haben
ja Super League
so, Super League noch, aber dann gibt es die Geschichten hier so Ironman Arizona, so nette Sachen im November. Also hat er im Januar gesagt auf Lanzarote. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Und ich glaube auch, was du gesagt hast, wenn er dafür ein bisschen trainiert, dann muss man sich warm anziehen beim Marathon hinten, weil ich glaube, der läuft den gut durch.
Ja.
Ne? Siehst du auch so?
Sehe ich auch so. Also weil er das wirklich kann. Er kann halt auch so, man sieht es auch an seiner Laufzeit mit an der 1.10, die er da gelaufen ist.
Ja.
Wobei die 1.10-Strecken ist ja immer so eine Sache, wie die Strecke ist.
Die Strecke war knüppelhart.
Ja.
Ich hatte einige Athleten am Start und habe die Auswertung gesehen, die Strecke war knüppelhart. Und
hat ja auch Laura Rüpp zum Beispiel gesagt, viel hoch, viel runter.
Ja. Also lass das eine flache Strecke sein, dann steht da vielleicht eine hohe 1.7. Das kann man gar nicht aussprechen. Aber das ist wow.
Absolut. Und war eine witzige Szene, die hast du mir mal gezeigt, ne?
Ja.
Wo Javi Gomez, ich blende das mal hier aus, Ben Canute letztendlich überholt.
Da irgendwas, dass er sagt, okay, ich habe das vorher trainiert, ich gehe 2, 3, 4 Minuten all in, was auch immer.
Also das kann er.
Kannst du das vorstellen?
Also dass er speziell trainiert hat, glaube ich nicht. Er kann es aber einfach aufgrund seiner ITU-Geschichte.
Okay.
Weil es halt da so oft ist und da teilweise so oft attackiert wird und in dem Moment war das für ihn auch so, er wollte natürlich auch diese mentale Komponente, dass er nochmal vorbeilaufen wollte.
Ja.
Dann hilft es doch mal, dass er das halt so, bam, nochmal glatt und jetzt geht's nochmal ab.
Ist cool.
Er wollte, dass er auf, dass Ben Knut nicht auf die Idee kommt, auch nur wirklich so 2 Schritte mitzulaufen.
Und, er kennt ihn natürlich auch aus den Ravi und er weiß wahrscheinlich selber, dass er da nicht mitlaufen
kann. Ja, das hat er auch nicht gemacht, ja. Er ist dann auch seine Stiefel weiter gut durchgelaufen.
Es sieht aber halt auch aus wie bei einem 10-Kilometer-Lauf am Ende, wie er da antritt.
Ja.
Es sieht bei ihm eben so locker aus und also auf dem Kurs ein 1.10, Hut ab, unglaublich.
Das ist halt so, die Sache, ne? Irgendwie so ein großes Plus hat er Schwimmstärke, Laufstärke und die halt wirklich überdimensional und
Ja, und die einzigen, die da vielleicht die ähnliche Stärken haben, sind dann aus meiner Sicht vielleicht Frodeno und Brownlee. Und wenn die nicht dabei sind, dann ja, kaschiert er, ich sag's jetzt ganz vorsichtig, er kaschiert seine Radschwäche.
Ja, ja.
Und dann ist er nicht zu schlagen in dem Format.
Absolut nicht. Gut.
73 der Männer. Insgesamt habe ich nur Positives gehört. Chattanooga muss ein super Host gewesen sein. Strecken müssen super gewesen sein. Vor allem mal anspruchsvolle Strecken für die WM. Muss alles top sein. Über die Windschattenregel haben wir gesprochen. Das ist das Einzige, was ich so ein bisschen als Negatives gehört habe. Aber ansonsten durch die Bank, glaube ich, waren alle sehr zufrieden. Muss ein super WM gewesen sein.
Ja, es kam auch so rüber. Viele neue Sachen, guter Stream.
Ja.
Oder ja, doch, guter Stream. Gibt es die getrennten Rennen, haben wir schon gesagt. Das war auf jeden Fall mehr WM-würdig.
Ja. Wird eine harte Nummer für Südafrika im nächsten Jahr zu toppen. Aber 1. 2. September, glaube ich, eine Woche vorher,
ja.
Termin steht. Bin gespannt.
Ich auch. Matthias, vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, wir machen das so, ansonsten bricht der Stream wieder ab, wenn es wirklich nur nach einer halben Stunde immer.
Die
haben wir jetzt wieder erreicht.
Ja.
Ja, war mir eine Freude.
Wie immer, sehr gerne. Ich freue mich, hier gewesen zu sein.
Und
wir sind gespannt auf die Super League jetzt, ne?
Super League, ja.
Die Stärke
kann man ist sich natürlich vorher noch Rotterdam.
Rotterdam.
Jeder wahre Fan hat natürlich einen Live-Account, in dem man das schauen
natürlich
kann und so, ne?
Ja.
Wird wirklich, glaube ich, auch sehr spannend. Sehr, sehr, sehr technische Strecke.
Ja.
Es regnet draußen die ganze Zeit, also es wird sehr nass werden, indem man das wird spannend. Aber Super League wird auch sehr spannend. Neue, tolle Formate. Es ist kurz, es ist knackig, es wird super verkauft in Australien. Etwa Robin McEwen ist da einfach mal so als Reporter zwischendurch oder Ian Forbes. Also, also wirklich sehr gut, sehr schön anzuschauen. Bin ich sehr gespannt drauf. Also eigentlich noch 2 Highlights, die jetzt direkt kommen.
Und dann Hawaii.
Und dann Hawaii. Und dann sind wir erstmal platt.
Also,
okay.
Vielen Dank.
Ciao, ciao.